als Jahr zur Pflege. Hier sind wir da für alle die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Ja, sorg Pflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, sorg Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute haben wir ein echt tolles Thema, nämlich das GAP-Projekt. Da habe ich zwei tolle Gäste, die sich gleich selber vorstellen. Die liebe Dörte darf bitte mal anfangen.
Ja, hallo, auch von mir. Ja, mein Name ist Dörte Magens. Ich bin Projektmanagerin im BKS-Institut. Grundständig bin ich Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin und auch Fachkrankenschwester für Intensivpflege. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Jahre in der klinischen Intensivpflege gearbeitet, aber auch in der außerklinischen Intensivpflege, das heißt in der Langzeitpflege dann auch tätig geworden und auch lange Zeit im zentralen Qualitätsmanagement in der Langzeitpflege unterwegs gewesen und jetzt eben seit 4,5 Jahren im Projektmanagement tätig.
Dann der zweite Gast ist Michael. Magst du dich mal vorstellen?
Das mache ich gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Michael Groß. Ich bin auch schon seit vielen Jahren im Pflegebereich tätig, seit über 30 Jahren genau genommen und in den letzten Jahren selbstständig und beschäftige mich vor allen Dingen mit guten Arbeitsbedingungen und das eben auch als Coach im Projekt GAP. Und insofern freue ich mich, dass ich heute hier dabei sein kann.
Wunderbar. Also, dann fragen sich jetzt alle, was ist das, das Projekt GAP? Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf. Ob wir jetzt schon so viel wissen, was das ist, glaube noch nicht.
Das Fachwissen.
Deswegen leite ich gleich zum Fachwissen über, denn der Pflegeberuf ist ja wichtig. Wir haben hier hohe Belastungen, Schichtarbeit, Personalmangel und jede Menge Probleme. Und da kommt als Lösungsschritt das GAP-Projekt. Was ist das?
Genau, das ist gespannt, denn das GAP-Projekt, da geht es nicht um trockene Vorgaben, sondern da kommt ein Coach in die Einrichtung, also eine Einrichtung der Langzeitpflege und guckt quasi auf die Bedarfe der Einrichtungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen vor Ort. Also das heißt, der Coach guckt sich erstmal an, was wünschen sich eigentlich die Mitarbeitenden, wo drückt genau der Schuh, wo sind quasi die größten Bedürfnisse in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. Guckt aber auch, was möchten eigentlich die Führungskräfte, wo wünschen die sich Veränderungen. Und auf Grundlage dieser Analyse kann dann der Coach ganz genau sagen, okay, hier können wir ansetzen, hier können wir quasi an den guten Arbeitsbedingungen arbeiten. Die Coaches, das sind nicht irgendwelche, sage ich mal, Menschen aus der Theorie, die sich da mal mit Bezug auf die Pflege belesen haben, sondern die kommen wirklich alle aus der Praxis mit viel, viel Feldkompetenz in der ambulanten oder stationären Langzeitpflege. Das heißt, die arbeiten dann wirklich sehr praxisnah mit den Mitarbeitenden, mit den Führungskräften vor Ort und entwickeln dann eben wirklich passende Maßnahmen für die Einrichtung.
Gut, und was macht man dann ganz konkret? Da könnte wahrscheinlich Michael als Coach besser antworten. Wie machst du dann das?
Also das Erste, was immer passiert in GAP-Projekten, ist, dass wir mit einer Bedarfsanalyse starten. Und das heißt für uns, wir fragen die Mitarbeitenden tatsächlich, also das, was Dörte schon gesagt hat, wie schätzt ihr eigentlich eure Arbeitsbedingungen hier ein? Wo brennt's gerade? Und allein das ist ein sehr, sehr wertvolles Instrument, ein wertvoller Punkt. Denn darüber ergeben sich ganz oft Themen, die man gar nicht im Blick hatte. Wir haben eben das Stichwort Vereinbarkeit gehört. Und es ist so ein Erfahrungswert, 5-8% der Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen sind gleichzeitig pflegende Angehörige. Und wenn wir über Vereinbarkeit zum Beispiel reden, dann reden wir häufig über Elternschaft, aber ganz selten darüber, dass jemand noch Angehörige in der Freizeit pflegt. Und das zum Beispiel ist eine ganz häufige Erkenntnis in dieser Aufnahme, aber eben auch sehr häufig die Punkte, wo es wirklich brennt. Also wo das Ausfallmanagement nicht gut funktioniert, wo Kommunikation nicht gut läuft. All diese Themen, die spielen wir als erstes oder sprechen wir als erstes mit dieser Mitarbeitendenbefragung an. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir in einer Projektgruppe, die mit Mitarbeitenden aus der Pflege und den verschiedenen Bereichen gebildet wird, konkret gucken, an welchen Themen können wir arbeiten. Was haben wir da jetzt sozusagen? Wie läuft das eigentlich, wenn jemand kurzfristig ausfällt? Kommt dann jemand oder rufen wir immer noch jemanden aus dem Frei beispielsweise? Sollte man nicht glauben, aber das gibt es tatsächlich oft noch. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir mit der Gruppe überlegen, wie kann es eigentlich besser gehen für dieses Haus? Und wir nutzen dabei auch ganz aktiv die Kreativität und die Vielfalt an Ideen, die Mitarbeitende in diese Projekte mitbringen.
Sehr schön, weil der auch manchmal auch eine individuelle Sache ist. Und arbeitet ihr bundesweit?
Genau, wir arbeiten bundesweit. Das heißt, wirklich alle Bundesländer werden hier gleichberechtigt angesprochen. Alle Einrichtungen deutschlandweit können an dem Projekt teilnehmen.
Habt ihr Beispiele für Themen, die da so abbehandelt werden dann?
Ja, Themen, also sage ich mal, das häufigste, wirklich beliebteste Thema, was wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, ist tatsächlich die Arbeitszeitorganisation. Das heißt wirklich Familienfreundlichkeit in den Dienstplänen zum Beispiel. Das ist einfach ja immer ein Brenner in den Einrichtungen. Einfach, sage ich mal, alle Bedürfnisse der Mitarbeitenden eben in diese Dienstpläne mit einzubinden, seien es eben familienfreundliche Arbeitszeiten, dass eben zum Beispiel Eltern nicht morgens um 6 anfangen müssen, sondern einfach vielleicht, wenn die Kita geöffnet hat, zu einem späteren Zeitpunkt, aber auch mittags aufhören können, vielleicht eher an den Wochenenden arbeiten können, aber eben auch das Ausfallmanagement, eben was gerade auch Michael gesagt hat, dass man eben wirklich nicht mehr aus dem Frei rufen muss, sondern ein gutes Ausfallmanagement entwickelt, um eben wirklich die Mitarbeitenden, die frei haben, auch frei zu planen und auch frei zu lassen und dann eben mit Mitarbeitenden zu arbeiten, die da eben für Bereitschaftszeiten eingeplant sind. Aber auch die Kommunikation ist immer wieder sehr, sehr beliebt. Also wirklich die interne Kommunikation zwischen den Teams, die ja auch gerade zu Corona-Zeiten oft gelitten hat. Man konnte nicht zusammenkommen. Aber eben auch durch die unterschiedlichen Arbeitszeiten, dass einfach die Überlappungen zwischen den unterschiedlichen Dienstzeiten nicht mehr so gegeben ist, dass man einfach, ja, dass einfach die Kommunikation so ein Stück weit verloren geht. Und auch das ist eben ein Thema, ein Brenner, der immer wieder gewählt wird, da eben vertieft dran zu arbeiten. Wie kann man das tatsächlich sicherstellen?
Gut, Dauer und Kosten.
Ja, Dauer und Kosten, das kann man gar nicht so ganz pauschal sagen, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Es liegt tatsächlich an den Bedürfnissen oder den Bedarfen der Einrichtung. Das heißt, wir sagen immer so Pi mal Daumen 8 bis 15 Monate ungefähr, weil eben zu Beginn erstmal diese Bedarfsanalyse ansteht, eben zu schauen, was braucht man tatsächlich und dann geht man ins Coaching. Es soll kein Tropfen auf dem heißen Stein sein, es soll nachhaltig und auch lange eben auch genutzt werden können. Deswegen eben auch sagen wir mal so bis zu 15 Monaten ist es sowas, so ein GAP-Projekt dann auch möglich oder auch darüber hinaus. Die Kosten versuchen wir über einen Fördertopf gut überschaubar zu halten. Das heißt, es fallen im GAP-Projekt tatsächlich die Coaching-Kosten an, die dann aber mit 50 beziehungsweise sogar für kleine Einrichtungen mit bis zu 70% gefördert werden. Das heißt, so eine Teilnahme ist dann schon so ab, sag ich mal, 2.500 Euro für so eine 50-prozentige Förderung bis maximal 7.500 Euro jährlich möglich. Und was noch interessant ist oder spannend ist, dass dieser Fördertopf tatsächlich jährlich zur Verfügung steht. Das heißt, Einrichtungen können wirklich auch mit diesem GAP-Projekt weiterarbeiten und theoretisch diese Förderung jedes Jahr erneut abrufen.
Das klingt wirklich nachhaltig. Kommen wir doch mal zu den konkreten Aufgaben. Also warum lohnt sich diese Teilnahme und diese Investition? Welche Vorteile gibt es da so?
Die Aufgaben.
Ja, also die Vorteile liegen auf der Hand erstmal für die Einrichtungen selber. Die bekommen ein gutes, klares Bild, wo die größten Bedarfe liegen und können dann mit dem Coach gemeinsam individuelle Maßnahmen entwickeln und anpassen. Und das stärkt ja zum einen die Attraktivität als Arbeitgeber, als familienfreundlicher Arbeitgeber für die Mitarbeiter in den Einrichtungen. Aber das Unternehmen macht sich natürlich auch nach außen sichtbar. Also es zeigt natürlich auch, Mensch, wir leben diese Arbeitsbedingungen. Wir sind da wirklich gewillt, familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und können sich so natürlich auch gut nach außen präsentieren. aber eben auch für die Mitarbeitenden, denn die haben ja Mitsprache ein Stück weit. Das heißt, die können ihre Maßnahmen mit dem Coach selber ja entwickeln, beziehungsweise also ihre Arbeitsbedingungen, dadurch selber so ein Stück weit Einfluss darauf nehmen, wie die Dienstpläne zum Beispiel aussehen können, wie die Kommunikation gestaltet werden kann. Und somit haben sie dann eben auch eine bessere Work-Life-Balance und so profitieren eben beide Seiten eigentlich von dem GAP-Projekt.
Die Berufserfahrung.
Sehr gut. Dann könnte man ja auch noch nach der Stimme aus der Praxis fragen, nach dem Feedback. Da könnte ja erstmal Michael antworten, weil als Coach hast du bestimmt jede Menge Feedback bekommen.
Also ja, sicher. Es gibt eine Reihe von Einrichtungen, die von diesem GAP-Projekt sehr profitiert haben. Und das Tolle daran ist tatsächlich, dass wir ganz anders vorgehen wie in den anderen Projekten, die Mitarbeitende gewohnt sind, wo man üblicherweise ja die Situation hat, dass Führungskräfte sich eine Lösung überlegen, vielleicht auch länger überlegen und dann eben den Mitarbeitenden, ich sag mal, vor die Füße werfen. Und die müssen sehen, wie sie es umsetzen. Hier haben wir die Mitarbeitenden direkt dabei. Das macht was in den Einrichtungen. Sehr viele Einrichtungen geben dazu positive Rückmeldungen. Es gibt durchaus ein paar O-Töne, die Dörte hat und da kann sie vielleicht uns gleich nochmal ein paar Beispiele auch aufzeigen. Aber grundsätzlich glaube ich, in den allermeisten Projekten ist es so, dass es eine sehr hohe Zufriedenheit gibt und übrigens noch einen weiteren Effekt, der sich sehr häufig einstellt und der eigentlich gar nicht initialer Zweck von GAP ist, nämlich die Teams wachsen anders zusammen. Die Kommunikation ändert sich und Mitarbeitende sind einfach viel offener auch für neue Themen und das wirkt sich sehr häufig auch auf die Leitung aus, die merkt, Menschenskind, wir können Dinge auch anders machen, wir können ganz anders gemeinsam dieses Boot steuern und das ist auch ein sehr positiver Vorteil an dieser Stelle. Vielleicht, Dörte, hast du ein Beispiel für uns, wo es eine positive Rückmeldung gegeben hat.
Ja, wir haben zum Beispiel eine stationäre Einrichtung, die haben wir auch mal gefragt, als sie das GAP-Projekt beendet hatten, was sie denn, ja, wie sie das erlebt haben, wie sie auch sozusagen die Aufbruchsstimmung wahrgenommen haben. Und die haben halt ganz deutlich gemacht, dass eben gerade im Nachgang gespürt wurde, dass das Projekt unglaublich viel dazu beigetragen hat, dass die Motivation der Pflegekräfte, also die Stimmung an sich, fast beflügelt wurde durch das Projekt. Also dieses Gemeinsame an einem Thema zu arbeiten, fördert eben auch bei den Mitarbeitern die Identifizierung mit der Einrichtung, also dass sie sich sozusagen wirklich gehört fühlen, dass sie also ein Bestandteil der Einrichtung waren und auch die Bereichszusammenarbeit hat eben das Projekt sehr stark gefördert. In den Arbeitsgruppen äußerten sich da eben Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr positiv und haben eben die Pflegekräfte sozusagen als sehr wertschätzend oder von den Pflegekräften als sehr wertschätzend wahrgenommen. Oder auch als Beispiel vielleicht eine Einrichtung, die hat einen ambulanten Pflegedienst, die haben eine App entwickelt, gemeinsam mit dem Coach. Da haben sie einen Dienstplan sozusagen mobil dann eingestellt, sodass die Mitarbeitenden eben auch kurzfristig über diese App auf diesen Dienstplan zugreifen können. Sie haben da aber eben auch ein Ausfallkonzept mit eingespielt, wo sozusagen Mitarbeitende angefragt werden, wenn sie in der Bereitschaft sind und sozusagen gefragt werden, könnt ihr einspringen. Die Informationskultur wurde damit aber eben auch gestärkt, weil auch wichtige Informationen darüber gestreut wurde, die eben allgemein für die Mitarbeitenden super wichtig war in dem Moment. Also da hat die Einrichtung unglaublich von profitiert und die Mitarbeitenden haben hier eben auch ganz klar zurückgespiegelt, dass das wirklich den Arbeitsalltag für die erleichtert hat.
Was mir noch eingefallen ist, eben gerade so im Nachdenken darüber, ist, dass es tatsächlich auch in gleich mehreren Projekten so war, dass in der zweiten Mitarbeiterbefragung, von der haben wir noch gar nicht gesprochen, die machen wir nämlich auch standardmäßig zum Ende jedes Projekts, sich herausgestellt hat, dass sich selbst in den Themen, die wir gar nicht bearbeitet hatten, Verbesserungen ergeben haben. Und das spricht sozusagen auch für diese verbesserte Zusammenarbeit, für die Offenheit, für den Wunsch, was in Bewegung zu setzen und das Miteinander auch zu entwickeln. Das finde ich immer wieder ein ganz faszinierendes Kriterium, wenn man dann diese Befragungen sieht und stellt fest, es wirkt sich tatsächlich auf den gesamten Betrieb aus. Insgesamt gibt es bei GAP, glaube ich, 24 Themen sind es jetzt in verschiedenen Bereichen. Und gerade deswegen ist es so spannend, wenn sich das dann in so vielen Bereichen so positiv auswirkt.
Absolut. Das glaube ich auch sofort, weil Kommunikation ist ja das A und O und dann sich mit Ideen zu beflügeln, kann ja was total Schönes sein. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja, wenn ihr über Dienstpläne redet, ist der Umgang mit dem neuen Personalbemessungsinstrument. Kommt es bei euch irgendwie vor oder nicht?
Ja, gutes Stichwort. Das ist tatsächlich ein Thema gewesen. Das haben wir während der Laufzeit des GAP-Projektes immer mehr wahrnehmen können, dass das ein Thema bei den Einrichtungen ist und haben dann 2024 einige Leitfäden zu diesem Thema erweitert. Also wir haben mittlerweile 25 Leitfäden, die im Projekt GAP angewendet werden können. Die Leitfäden, das sind quasi die Themenbereiche, mit denen die Einrichtungen arbeiten können. Und da haben wir 8 Leitfäden erweitert zum Thema der Personalbemessung.
Also thematisiert ihr durchaus alles mit.
Das Fallbeispiel.
Dann kommen wir erstmal zum Fallbeispiel, bevor wir am Ende sagen, wie man mitmachen kann. Wir halten es ja ein bisschen spannend. Und zwar habe ich ein KI-Bild mitgebracht, weil wir immer ein Bild in den Folgen haben, dass man sich visueller ein bisschen vorstellen kann und auch ein bisschen empathischer und mit mehr Emotionen zu einem möglicherweise echten Fall wird. Was seht ihr denn auf dem netten Bild? Ihr dürft gerne mal beschreiben. Michael kann gerne mal anfangen.
Also wir sehen eine freundliche Situation in einer vermutlich stationären Pflegeeinrichtung mit 4 Seniorinnen und Senioren, die am Tisch sitzen und Karten spielen oder irgendwie in diese Richtung, jedenfalls Karten in der Hand haben und auch andere Spielmaterialien sind auf dem Tisch. Und ringsherum stehen 3 Pflegepersonen oder 3 Personen, die zuschauen, auch mit internationalem Hintergrund. Und ja, es ist eine sehr fröhliche und gelöste Stimmung, würde ich denken.
Da stimme ich auch zu.
Okay. Ja, dann starten wir doch mal rein. Ich würde das Fallbeispiel nämlich mal vorlesen und dann gucken wir mal, was man da so macht dann im Projekt. Die vollstationäre Pflegeeinrichtung Haus am Waldrand, also richtig entdeckt, es ist eine stationäre Einrichtung sein, hat Schwierigkeiten, das neue Personalbemessungsinstrument, das ist ja nun mal leider auch in aller Munde gewesen oder ist es noch, in ihrem Alltag zu integrieren. Die Leitung war unsicher, wie sie die Vorgaben in der Praxis umsetzen sollte, ohne das Team zusätzlich zu belasten. Durch die Teilnahme am GAP-Projekt bekam die Einrichtung Unterstützung durch erfahrene Coaches oder einen erfahrenen Coach. Nach einer gemeinsamen Bedarfsanalyse wurde ein Maßnahmenplan entwickelt, der nicht nur die Einführung strukturierte, sondern auch interne Kommunikationswege verbesserte. Der Coach half dabei, Zuständigkeiten neu zu klären, Dienstpläne flexibler zu gestalten. Nach knapp 9 Monaten berichtete die Einrichtung von einer spürbaren Entlastung für die Pflegefachkräfte und mehr Klarheit im Arbeitsalltag. Die Kombination aus Coach und gezielter Unterstützung wurde als echter Mehrwert empfunden.
Die Analyse.
Klingt das realistisch oder haben wir das jetzt hier zu schön geredet?
Naja, ich glaube, es ist schon einigermaßen realistisch. Wir müssen sagen, wir sind natürlich nicht als GAP-Projekt diejenigen, die reine PBM-Projekte machen, sondern wir unterstützen bei der Umsetzung. Und dafür passt, glaube ich, dieses Beispiel schon ganz gut, wenn man sich es genau anguckt. Das, was wir tun würden oder was ich tun würde, wenn ich in die Einrichtung käme, wäre nach einer schon erwähnten Bedarfsanalyse zu gucken, wo liegen die Themen der Einrichtung überhaupt generell. Aber GAP und PBM passen ehrlich gesagt auch ziemlich gut mit vielen Themenbereichen aufeinander. Also wir haben beispielsweise den Leitfaden oder den Themenbereich Qualifikationsmix oder Personalentwicklung. Und beides sind 2 sehr wichtige Punkte im Kontext von PBM. Das heißt, wir würden möglicherweise im Kontext eines GAP-Projektes sehr frühzeitig auch mal dahin gucken, welche Kompetenzen haben wir eigentlich im Haus. Wir reden von kompetenzorientierter Pflege. Und jetzt ist die spannende Frage, welche Kompetenzen haben wir schon? Welche müssen wir vielleicht, nächster Leitfaden, Personalgewinnung, auch dazu gewinnen? Und wo haben wir Mitarbeitende, die wir dazu motivieren können, sich auch weiterzuentwickeln, fachlich und persönlich, vielleicht in eine Weiterbildung zu gehen? Oder wo es auch darum geht, Fähigkeiten, die verschüttet sind, weil man so lange nichts mehr damit zu tun hatte, wieder neu aufleben zu lassen. Und damit auch wieder Sicherheit zu schaffen für Mitarbeitende, nicht in der Situation überfordert zu sein. Zu wissen, ich werde jetzt plötzlich mit Aufgaben neu versehen, die ich bisher vielleicht nicht oder nur sehr selten machen musste und plötzlich fühle ich mich überfordert. Und das wiederum würde eben gerade keine guten Arbeitsbedingungen darstellen. Deswegen ist dieser Punkt, wie kann man Personal entwickeln und was kann die Einrichtung dafür tun? Was haben Mitarbeitende selber auch für Wünsche und Vorstellungen? Ein Punkt, der im Kontext eines solchen Projektes sicherlich sehr am Anfang stehen würde. Was wir nicht machen, ist Verhandlungen zum Beispiel führen mit den Kostenträgern. Aber selbstverständlich ist im Rahmen des Qualifikationsmixes auch mal notwendig zu gucken, was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir so eine maximale Personalisierung nach 113c SGB 11 vereinbaren könnten. Wie würde sich dann unser Personalmix eigentlich im Haus verändern? Was würden wir vielleicht an zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen gewinnen? Und wie kann das Zusammenspiel gelingen? Und da sind wir auch schon wieder beim Punkt Kommunikation. Wenn wir uns vorstellen, wir haben heute sehr häufig die Situation, dass Übergaben beispielsweise von Fachkraft zu Fachkraft gemacht werden. Und damit ist klar, dass alle anderen Berufsgruppen sich mit ihren Fragen und Wünschen und Informationsbedarfen an die Fachkraft, die Schichtleitung, die Wohnbereichsleitung, was auch immer, wenden müssen, weil sie selber die Information vielleicht nicht haben. Das heißt, hier spielen auch wiederum Aspekte von digitaler Kommunikation eine Rolle. Welche Informationen habe ich eigentlich, wenn ich Pflege erbringe in meinem Qualifikationsniveau? Welche brauche ich vielleicht auch und wie organisieren wir das? Und da sind wir mittendrin in den Arbeitsbedingungen. Und selbstverständlich müssen wir auch überlegen, wenn einerseits kompetenzorientiert Mitarbeitende in einem Qualifikationsniveau 2 beispielsweise zuständig sind im Rahmen von bezugspflegeorientierter, kompetenzorientierter Pflege für eine Bewohnerin, einen Bewohner und gleichzeitig aber die Mitarbeitenden in QN4, also die Pflegefachleute, zuständig sind für die Steuerung des Pflegeprozesses. Wie kommunizieren wir dann eigentlich zukünftig anders miteinander? Wie wissen wir voneinander? Wie können wir die wesentlichen Punkte zu allen Zeiten austauschen? Was brauchen wir dafür? Und auch das hat wiederum sehr viel mit Arbeitsbedingungen zu tun, nämlich der Frage, ich kann mich gut fühlen. Ich habe manchmal die Situation, dass Leute sagen, also in dem jetzigen System, in dem alten System sozusagen, bevor wir was verändert haben, da bin ich oft nach Hause gegangen und dann habe ich zu Hause gesessen und habe mich gefragt, hast du wirklich alles gesagt? Hast du alles aufgeschrieben? Hattest du die Zeit dafür? Und manchmal rufe ich dann nochmal an, aus Sorge um die Bewohnerinnen und Bewohner, oder ich bin auch manchmal nochmal hingefahren. Und das alleine, kann man sich vorstellen, ist natürlich extrem belastend und gerade das Gegenteil von guten Arbeitsbedingungen. Und da können wir eben sehr gut im GAP-Projekt eben auch im Bereich von Kommunikation unterstützen. Und einen vierten Punkt will ich noch nennen, weil der eben auch im Kontext von PBM eine große Rolle spielt. Und das ist tatsächlich die Arbeitszeitorganisation. Also die Frage, wie gestalten wir eigentlich Arbeit? Wie langfristig sind unsere Planungen und wie langfristig können die unter dem Gesichtspunkt von PBM eigentlich noch sein? Was machen wir eigentlich, wenn der Personalmix sich ändert und dann trotzdem Urlaubszeiten da sind und Wochenenden da sind und wir auch da dafür sorgen müssen, dass zum Beispiel eine Pflegefachkraft im Haus ist? Und ist unsere jetzige Arbeitszeitorganisation so, wie sie ist, eigentlich im Blick auf bewohnerorientierte Versorgung noch das, was wir in Zukunft weiterleben wollen? Also auch da stecken eine ganze Menge Themen drin, die aus meiner Sicht hervorragend in das GAP-Projekt passen und eben aber auch gleichzeitig PBM sind. Und daneben gibt es auch noch Themen, die dann sozusagen in der Einrichtung selbst zu lösen sind. Aber ich glaube, dass wir ganz wesentliche Schritte auf diesem Prozess gut begleiten können.
Ja, das klingt auf alle Fälle sehr gut, auch nach Haltungsarbeit und Leitbildarbeit schon fast auch. Weil wie wollen wir versorgen, ist ja auch immer so eine Leitbildfrage von so einem Unternehmen oder von so einem Pflegeunternehmen. Man ja dann so fast mit so einem Überlegungen, wie wollen wir arbeiten, auch gleichzeitig noch mit überlegt. Klingt auf alle Fälle sehr rund und nach sehr viel Coaching-Arbeit. Eine Frage habe ich noch zu deiner freien Analyse. Wie sehen die Coachings dann aus? Ich glaube nicht, dass man dann da mitarbeitet auf Station, sondern dass man eher so Stunden hat oder Tage hat, wo man dann kommt und irgendwie wie fast eine AG hat oder so. Kannst du mir gerade nicht vorstellen. Magst du noch ein bisschen ins Detail gehen?
Also üblicherweise arbeiten wir mit Projektgruppen, das hatte ich vorher schon mal ganz kurz angedeutet, in denen oft Leitungskräfte, aber eben auch immer Mitarbeitende aus der Pflege sitzen, manchmal auch aus anderen Bereichen, weil es auch sinnvoll sein kann, die gerade in den Schnittstellen, die Zusammenarbeit dann eben auch zu betrachten und auch die Kommunikation. Und dann treffen wir uns im Regelfall monatlich, so für einen Tag. Das heißt, wir haben tatsächlich lange Zeit, die wir miteinander verbringen und arbeiten können. Und das ist aus meiner Sicht sehr bewährt, weil es auch dazu führt, dass Mitarbeitende mal aus dem Alltag ein bisschen herausgenommen sind und sich ganz konzentriert mit einem bestimmten Thema beschäftigen, um dann erst wieder in den Alltag sozusagen zurückzukehren, aber eben auch mit klaren Vorstellungen, wie wollen wir uns weiterentwickeln und vielleicht auch mit Aufträgen, was noch zu tun ist bis zum nächsten Treffen und was vor Ort noch auszuprobieren ist. Und das, was wir machen, ist, wir gucken uns Modelle an, wir gucken, was hat vielleicht woanders funktioniert, wir arbeiten mit kreativen Methoden, wir gucken, was kommt aus der Mitarbeiterschaft vielleicht, was hat es schon gegeben, gucken, was kann man weiterentwickeln. Es gibt manchmal unglaubliche Prozesse, wo Mitarbeiter in einer Art und Weise aufblühen, die sich niemand vorstellen konnte. Das ist auch für den Coach immer sehr schön. Und das, was GAP eben immer bietet in allen Projekten, ist, wir machen das Tor auf zum Experimentieren. Mhm. Wir geben plötzlich die Erlaubnis, wir holen uns die natürlich vorher auch, zu sagen, wir machen es jetzt mal anders. Und selbst wenn wir es nur mal für 3 Monate ausprobieren oder für 6 Monate oder für ein Jahr, dann gewinnen wir damit was, nämlich die Erkenntnis, wie kann es auch anders gehen. Und wir versuchen nicht von Anfang an auf Perfektion zu setzen, sondern im Grunde genommen lernen wir auch im Prozess, also auch die Mitarbeitenden lernen im Prozess, wo waren Ideen wirklich gut und bewähren sich und wo war die Idee vielleicht, naja, anfänglich sah sie gut aus, aber man könnte doch noch ein bisschen was dran feilen und dann feilen wir dran. Und das ist so der Vorteil von GAP, dass wir eben über eine ganze Zeit miteinander zu tun haben und nicht nur 1 oder 2 Mal für einen Tag in einer Einrichtung sind und dann wieder weg, sondern wir können tatsächlich Prozesse über einen längeren Zeitraum begleiten. Und das macht sehr viel aus.
Wunderbar, danke schön, das hast du sehr schön ergänzt. Als Hinweise, die ganzen Kontaktdaten und Internetadressen und Ähnlichem sind nachher mit auf dem Skript drauf, sind auch in der Podcast-Beschreibungstext und so weiter und so fort. Und man kann natürlich auch ergoogeln, so ist es nicht. Kommen wir ganz am Ende noch zu.
Die Kompetenzbereiche.
Meine kurze Analyse, ich halte mich ganz kurz für alle Pflegeauszubildenden da draußen. Wenn man so ein Fallbeispiel hat, wo Arbeitsbedingungen angeguckt werden, auch für das Pflegeexamen haben wir ja immer unsere 5 Kompetenzbereiche.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Kompetenzbereich 1 ist ja der Pflegeprozess und hier dann die Anpassung des Personaleinsatzes. Da kann man natürlich auch auf die Personalbemessungsvorgaben Rücksicht vielleicht nehmen oder auch auf den Tagesablauf der Bewohnerinnen und auf bedarfsgerechtere Versorgung.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Im Kompetenzbereich 2, nur ganz kurz am Rande erwähnt, geht es um die Kommunikation, die hier mehrfach von Michael schon wunderschön betont wurde, wie wichtig sie ist und dass man da dann transparent über Erwartungen, Wünsche und Veränderungen im Dienstplan oder Arbeitsabläufe auf Station spricht, um Strukturen und Akzeptanz zu schaffen.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Im Kompetenzbereich 3 geht es um die Zusammenarbeit, intra- und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Auch hier, hat Michael ja gerade gesagt, in diesen Tagen sitzen ja mehrere Leute dann am Tisch und gerade Schnittstellen und andere Berufsgruppen, vielleicht auch mal sogar der Arzt, der sonst immer die Visite macht oder, je nachdem, welche Arbeitsabläufe man vielleicht anguckt. Also auch die enge Abstimmung zwischen allen Berufsgruppen und der Leitung zur Umsetzung und der Empfehlungen und Ideen in der täglichen Praxis.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Dann kommen wir zum Kompetenzbereich 4, Recht und Qualität. Auch hier natürlich kann man Qualitätsstandards und Hausstandards entwickeln. Das GAP-Projekt hat ja eigene Leitlinien, habt ihr von gesprochen vorhin, die ihr ja da mitbringt und anwendet. Grundsätzlich ist dann alle Maßnahmen sicherlich auch zu dokumentieren. Und wenn ich Sachen am Patenten mache, sowieso immer eine Dokumentationspflicht. Aber da muss mir Dörte gleich nochmal helfen, weil gesetzlich ist der Fördertopf ja im SGB 11, Paragraph 8, Absatz 7. Unter welcher Förderung läuft das denn?
Das ist der Fördertopf zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf. Das heißt, Einrichtungen, die eben zu diesem Thema arbeiten möchten, können eben jährlich diese Förderung beantragen. jährlich, sage ich mal, bis 2030 ist der jetzt, sage ich mal, offen. Danach wird sicherlich nochmal geschaut, wie hoch waren die Bedarfe, wie viel ist sozusagen abgeflossen von den Geldern, die darin stecken. Aber hier drunter kann man eben Maßnahmen zu diesem Thema, sage ich mal, in der Einrichtung durchführen. Und das ist auch der Topf, mit dem das GAP-Projekt arbeitet. Das heißt, wir als Geschäftsstelle bereiten für die Einrichtung diese Förderanträge vor und reichen dann gemeinsam mit den Einrichtungen diese Anträge ein, damit dann eben auch wirklich diese Gelder garantiert sind.
Perfekt, das reicht an der Stelle schon. Da Personalbemessung lassen wir jetzt mal außen vor, weil die war nicht Hauptthema, sondern das Projekt.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Und kommen mal zum Kompetenzbereich 5, Wissenschaft und Ethik. Da haben wir natürlich pflegewissenschaftliche Erkenntnisse, die man auch in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Pflegequalität berücksichtigen könnte, am Rande mit erwähnt. Und das war es dann auch schon, um nochmal kurz die Kompetenzbereiche zu wiederholen. Was wir jetzt am Ende noch machen, weil wir haben ja nur noch 5 Minuten, ist einmal kurz die Praxistipps und dann gehen wir auch schon ins Ende.
Praxistipps.
Gibt's da welche ganz kurz, Michael, die du den Leuten da lassen kannst, um sich mit GAP vertraut zu machen oder Arbeitsbedingungen zu verbessern?
Also auf jeden Fall, wenn wir jetzt bei dem Praxisbeispiel von eben bleiben, dann würde ich immer dazu raten, machen Sie eine Kick-Off-Veranstaltung, informieren Sie alle Mitarbeitenden, holt alle zusammen und redet darüber. Wie wir auch allen Einrichtungen im GAP-Projekt immer empfehlen, wenn es Social-Media-Kanäle gibt, bespielt das Ganze, Dörte hat vorhin so schön gesagt, das Ganze fällt auf, es erhöht die Attraktivität des Arbeitgebers und vor allen Dingen schadet es nicht an dieser Stelle. Das ist ganz wichtig und ich kann alle einladen, alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland, glaube ich, sollten an diesem Projekt teilnehmen. Wir haben manchmal die Situation, dass sich herausstellt, es ist alles top und wir fragen uns, was machen wir hier? Aber dann haben wir sozusagen diese Bestätigung zu Beginn. Und da, wo es Themen gibt, nutzen Sie das ganz gezielt, um auch ganz konkrete Punkte in der Mitarbeiterschaft anzugehen. Wir haben heute einige genannt. Es lohnt sich definitiv und es lohnt sich auch deshalb, weil es eben, ja, gefördert ist und damit relativ günstig daran zu kommen ist im Verhältnis. Und es ist vor allen Dingen schön, wenn man sieht, wir haben Fortschritte erzielt, wir sind anders aufgestellt, wir sind anders zusammengewachsen, wir sind einfach ein richtig, richtig gutes Team.
Ich glaube auch, dass das ganz viel mit der Teamarbeit macht. Kommen wir noch zum letzten Punkt, zum Zusatzwissen.
Zusatzwissen.
Denn die pflegebevollmächtigte Person der Bundesregierung spielt ja hier auch eine Rolle. Dörte, magst du uns mal sagen, wer das ist und warum die eine Rolle spielt?
Genau, also die aktuelle Pflegebevollmächtigte, das ist Katrin Staffler. Die ist jetzt relativ neu im Amt, seit Mai bzw. seit Juni dann auch offiziell. Und Frau Staffler ist quasi die Pflegebevollmächtigte für die Bundesregierung und ist auch die Schirmherrin unseres Projektes. Und das ist eben wichtig zu wissen, das GAP-Projekt ganz oben angesiedelt ist, politisch auch gewollt und auch, es läuft ja schon seit vielen Jahren, seit 2021, auch immer wieder übergeben wurde von Pflegebevollmächtigten zu Pflegebevollmächtigter und auch jetzt eben dann noch weitergeführt wird. Also die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung ist sozusagen für die Interessen von Pflegebedürftigen zuständig und auch für die Angehörigen, die die Pflegebedürftigen zu Hause versorgen und auch für die beruflich Pflegenden. Das heißt, sie vertritt quasi die Interessen politisch für diese Gruppe und eben ist auch für Projekte zuständig, die eben, sag ich mal, die Bedingungen für diese Gruppe verbessern sollen. Das heißt eben auch für Projekte wie das GAP-Projekt.
Sehr gut. Sie arbeitet aber auch ministerienübergreifend, ist aber angesiedelt am Ministerium für Gesundheit.
Genau.
Gut, ich glaube, das reicht dazu.
Das Wichtigste.
Das Wichtigste müssen wir nämlich noch machen. Ganz zum Schluss Call to Action. Wie kommt man an euch ran? Wie viele Mitarbeiter muss ich haben? Wie läuft es ab? Kann ich einfach dort eine E-Mail schreiben oder wie geht das?
Theoretisch kann man auch einfach eine E-Mail schreiben, genau. Aber wenn man einfach mal grundständig wissen möchte, wie sieht das Projekt aus? Ja, für wen ist es geeignet? Haben wir schon ein paar Mal ja gesagt. Ambulante, stationäre Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen, Kurzzeitpflegen, aber auch Hospize. dann kann man einfach mal, wie gesagt, auf der Webseite sich so ein bisschen durcharbeiten, uns eine E-Mail schreiben, uns telefonisch kontaktieren. Also all diese Wege sind möglich. Und ja, ich kann nur sagen, dass es für alle Pflegeeinrichtungen eine Chance ist, sich eben mit Hilfe eines Coaches wirklich nochmal ganz gezielt individuell die Arbeitsbedingungen anzugucken, um sich vielleicht auch abzuheben von anderen Einrichtungen, um eben einfach zu sagen, wir sind wirklich interessiert an unseren Mitarbeitenden, an den Bedingungen, die wir leben.
Einmal fasse ich noch zusammen. Was haben wir heute gemacht? Wir haben über das GAP-Projekt gesprochen, ganz ausführlich ein realistisches, praxisnahes, unterstützendes Programm für alle Pflegeeinrichtungen der Langzeitpflege, stationär sowie ambulant, ist mit Coaching und mit Leitlinien versehen, kann über mehrere Monate gehen, hat hohen Benefit, hohe Zufriedenheit, geht um Familie und Familienvereinbarkeit, Arbeitsbedingungen und Arbeitsverbesserungen, ist besonders halt für die Einrichtungen, um Dinge zu verändern und schafft natürlich dann noch eine bessere Teamzusammenarbeit und Kommunikation. Also wir haben viel gelernt, rings um Initiative und Veränderung ist auch ein Projekt der Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege. Auch das haben wir heute gelernt, wer das ist und was man da tut und warum es das gibt. Also ein politisch gewolltes Projekt. Jetzt brauchen wir noch als letztes die konkreten Kontaktdaten. Die stehen natürlich auch in den Shownotes, aber wir sagen sie euch jetzt nochmal vollständig.
Also, mehr zum Projekt erfahrt ihr unter www.gap-pflege.de. Da kann man sich auch als interessierte Einrichtung direkt registrieren unter dem Punkt Anmeldung. Unsere Kontaktdaten, wenn ihr direkt mit uns als Geschäftsstelle in Verbindung treten wollt, sind info@gap-pflege.de, telefonisch unter 040 2540 7877 zu erreichen. Und außerdem sind wir auch auf Social Media vertreten, bei Instagram unter gap-gutearbeitpflege und auch bei LinkedIn und Facebook.
Sehr, sehr vorbildlich und vollständig. Somit kann sich jetzt jeder melden. Ansonsten kann man natürlich GAP auch als Projekt googeln und findet auch zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren oder Videos oder Ähnliches. Absolut zu empfehlen, sich hier mal zu informieren. Und wie hat Michael vorhin so schön gesagt, jede Pflegeeinrichtung müsste da mitmachen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Reinhören.
Tschüss.
Tschüss.
Willkommen bei Tatort Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Tatort Pflege für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatort Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.